Damit fange ich dann jetzt wahrscheinlich eine Minute zu früh an, aber das ist dem technischen Ablauf geschuldet. Ich jetzt hier schon das Aufnahmegerät habe, da will ich versuchen, das mit ein paar technischen Anmerkungen nochmal zu füllen. Also erstens, die PowerPoints und die Mitschnitte sind eigentlich ab jetzt auch im Web wieder zu finden, auf meiner wiederhergestellten und erneuerten Website www.friederottowolf.de. Also das versuchen wir auch zeitnah dann immer wieder draufzustellen, sodass man sich das auch nochmal anhören kann und auch diejenigen, die das nicht geschafft haben zu der Sitzung, sich das dann noch vergegenwärtigen können. Das Zweite, der Prozess, sozusagen jüngere Kolleginnen zu bitten, sich einzubringen, ist weitgehend abgeschlossen. Es gibt, glaube ich, noch 2 oder 3 offene Slots. Da gibt es auch noch KandidatInnen. Also ich denke mir, nächste Woche kann ich das definitive Programm präsentieren. Und vielleicht noch eine Ankündigung. Am 6. Juni wird es Präsentationen von Kolleginnen geben. Ich werde aber selber nicht da sein können, weil ich zu einer anderen Veranstaltung muss. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Da muss man einfach nur die Aufnahme organisieren. Dann kann ich mir das anhören und dann kann ich auch das in meine Antworten, die ja geplant sind, einbeziehen. Und damit komme ich jetzt zur heutigen dritten Sitzung zum Konzept und Kontexten und Perspektiven der radikalen Philosophie und gehe dann auch unmittelbar zur Sache. Nämlich erstens möchte ich heute eine Klarstellung zu Heideggers philosophischem Gegenfeuer machen, weil da bin ich darauf angesprochen worden, das war eine kluge Rückfrage, das will ich versuchen genauer zu beantworten. Zweitens möchte ich den Grundgedanken der wahrheitspolitischen Initiativen und die epistemologische Bescheidenheit der radikalen Philosophie erläutern, dann die Figur des radikalen Philosophen, der radikalen Philosophin, der radikalen Philosophin vorstellen, denn es gibt auch welche, die sich dem Geschlechterdualismus nicht einfügen und radikal philosophieren. Dann wollte ich ein paar autobiografische Aspekte berühren und dann etwas über die nächsten Aufgaben der radikalen Philosophie sagen, damit dann sozusagen der Weg frei ist, nochmal zurückzugucken auf die radikale Philosophie vor der radikalen Philosophie, also die unmittelbare Vorgeschichte, auf die ich mich beziehe, und dann eben die ersten Interventionen der jüngeren Kolleginnen erfolgen können. Also eine Klarstellung zu Heideggers philosophischem Gegenfeuer. Erstmal muss ich sagen, dieser Begriff des philosophischen Gegenfeuers ist ein Hybrid. Der ist gebildet aus Bourdieus Gedanken des theoretischen Gegenfeuers und Althussers Gedanken des Klassenkampfs in der Theorie, also der philosophischen Tätigkeit als Klassenkampf in der Theorie. Man kann das relativ simpel sich erklären daran, dass ich tatsächlich überzeugt bin, dass Philosophie von wissenschaftlicher Theoriebildung zu unterscheiden ist, was Bourdieu verwischt. Bourdieu tut so, als ob er das, was er tut, als Soziologe tut. Das halte ich für eine Fiktion. Umgekehrt könnte man sagen, Theorie ist eigentlich Philosophie, also wir machen das alles. Und diesen Anspruch hat radikale Philosophie gerade nicht, sondern sie respektiert, dass es wissenschaftliche Forschung auch in den Bereichen, in denen sie selber arbeitet, also Staat, Politik, Kunst, Kultur, gibt, von der sie nur lernen kann, der sie allerdings auch unterstützend unter die Arme greifen kann. Darauf komme ich noch näher. Also diese Trennung zwischen Philosophie und wissenschaftlicher Theorie ist mir schon wichtig, deswegen dieses diese Hybridbildung. Ich denke, Heidegger, und da knüpfe ich an eine These meines alten Lehrers Lucian Goldman, Anfang der 60er Jahre in Paris, an, Heideggers Sein und Zeit lässt sich lesen als eine Antwort auf Georg Lukács' Geschichte und Klassenbewusstsein. Es ist jetzt die Frage, und da würde ich Lucian Goldman nicht unbedingt folgen, ob da gewissermaßen fast plagiathafte Rückbezüge auszumachen sind. Da bin ich eher skeptisch. Aber es gibt einen gemeinsamen Hintergrund, nämlich Simmel. Und dass Heidegger sich auf Simmel bezogen hat, ist gut belegbar. Und natürlich wird er auch irgendwie gehört haben, dass Lukács mit Simmel da was schrecklich Radikales und Marxistisches angefangen hatte. Und mindestens so weit, denke ich, wird die philosophische Gerüchteküche rund um Heidelberg funktioniert haben, dass Heidegger sozusagen von Lukács mal gehört hatte. Und an diese simmelschen Konstrukte greift Heidegger dann tatsächlich, die greift er auf. Und Lukács' Radikalisierung der Kritik des Alltagslebens, die schon Simmel betrieben hatte, Kritik an der Verdinglichung, findet sich in der Tat zumindest beantwortet in Heideggers Kritik des Verfallens in Sein und Zeit. Also ich behaupte nicht, dass Heidegger da einfach was übernimmt und nur umdreht, aber er greift ein schon von Simmel formuliertes Problem auf, was Lukács sozusagen marxistisch-revolutionär zugespitzt hatte, auf den Gedanken der Verdinglichung als herrschender Bewusstseinsform in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, die eben durch revolutionäre Praxis erst zu durchbrechen ist, und macht daraus seine, empfinde ich, im Vielen auch durchaus kritikfähige Analyse des Verfallens als Grundstruktur des Alltagsbewusstseins. Und ich denke, diese Differenzierung zwischen Verfallen und Eigentlichkeit, die Heidegger hier entwickelt, hat ein kritisches Erbe zumindest. Und sie lässt sich, wenn man diesen Kontext rekonstruiert, auch als solche gewissermaßen zurückbeanspruchen. Das gilt, glaube ich, nicht für Heideggers Konzept der Eigentlichkeit. Also Heideggers Konzept der eigentlichen Existenz ist ja geprägt vom Vorlaufen zum Tode, und Heidegger selber hat es zugespitzt zur Verherrlichung des Frontsoldaten, der dann eben nicht wie am Schluss des Zauberbergs von Thomas Mann der Held gewissermaßen im Gewimmel mehr oder minder unbestimmt untergeht, sondern der seinen möglichen Tod und sein mögliches Töten bewusst wählt. Wobei Heidegger interessanterweise das mögliche Töten nicht besonders thematisiert. Und ich denke, das ist wirklich eine einseitige Zuspitzung dieser Einsicht, dass es einen Gegensatz zum Verfallen, ein Gegensatz zur Versenkung und Versinken im Alltagsleben, wie Simmel das beschrieben hat, wie Lukács das als revolutionäre Bewusstseinsbildung, Prise de Conscience, habe ich das noch im Französischen zuerst gelesen, gefasst hat. Und dass es tatsächlich möglich ist, diese Differenz anders zu artikulieren. Ich denke, dass die Aufgabe ist, so zu formulieren, dass wir die erfüllte Spontaneität, die wir im Alltagsleben haben können, nicht immer haben, als solche denken. Nur wir müssen als Philosophen das natürlich denken, nicht bloß erleben. Und dabei nicht den Fehler machen, den, glaube ich, die traditionelle Philosophie macht, das Niveau an Reflexivität und Artikulation zum Maßstab der Qualität dieser erfüllten Spontanität zu machen. Das gibt das alte, für mich doch wichtige Modell des Köhlerglaubens in der Reflexion, Selbstreflexion der Religion. Und ich glaube, das lässt sich verallgemeinern. Der Köhlerglaube kann weder Chapter noch Verse zitieren, weiß auch gar nichts über Theologie und ist doch innig und tief vom Glauben erfüllt. Ein sehr romantischer Gedanke, das gebe ich zu, aber ein Gedanke, den man nicht schlechthin abweisen kann. Es gibt sozusagen sogenannte einfache Menschen, die gläubig sind, die diesen Glauben auch leben. Und das gibt es auch, da bin ich so relativ sicher, im Bereich außerhalb des religiösen Glaubens. Und diese Art des Köhlerglaubens sollten wir als Philosophen nicht gewissermaßen unter Reflexion oder verbaler Artikulation gewissermaßen verdecken. Und in dem Sinne, denke ich, hilft Heidegger dabei, diese Aufgabe zu formulieren, die erfüllte Spontaneität als solche zu denken und die darin liegende kritische Aufgabe der Kritik und Auseinandersetzung mit dem Alltagsleben, wobei Kritik eben nicht notwendigerweise bedeutet, viele Worte zu machen, sondern es kann auch heißen, schlicht gegenstrebig zu handeln. Und ich denke, dafür ist in der Tat das, fast heideggerianisch gesagt, Andenken an das Leben in Hier und Jetzt in seiner Endlichkeit eine Voraussetzung. Dann kann man diese erfüllte Spontaneität als solche auch erkennen, begreifen, artikulieren. Und das, denke ich, ist umfassender als Heideggers Konzept der Sterblichkeit bzw. des Vorlaufens zum Tode, was gewissermaßen nur eine Dimension dieser materiellen Rückgebundenheit herausgreift und privilegiert. Dafür gibt es, glaube ich, keine verteidigbare, argumentierbare Grundlage. Soweit also jetzt auf Wunsch, weil ich da des allzu raschen Abfertigens von Heidegger geziehen worden bin, nochmal genauer die Argumentation. Als Aufgabe radikaler Philosophie, das können Sie in dem Buch dann nachlesen, gibt es das Kapitel der wahrheitspolitischen Initiativen, Making Sense Our Way, Reclaiming Reality, Reclaiming Matter and Realizing Autonomy. Diese bewusst auf Englisch formulierten Imperative, Devisen könnte man sie auch nennen, weil das auf Deutsch alles ziemlich schwierig wäre. Weil auf Deutsch haben wir hier eine viel differenziertere philosophische Sprache, die gewissermaßen diese einfache Pointe schwer zu machen macht. Making Sense, ne? Also auf Deutsch haben wir dann schon Sinn finden, Sinn machen, Sinn produzieren. Das müssen wir gleich differenzieren. Im Englischen kann man das sozusagen als komplex behandeln. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es in der Philosophie immer wieder darum geht, im Philosophieren sich, wie wir umgangssprachlich sagen, einen Reim zu machen. Sich klar zu machen, was bedeutet das denn, was ich hier gerade vor mir habe, mit dem ich mich gerade auseinandersetzen muss, die Lage, in der ich handelnd stecke. Diesen Gedanken muss man sich als Philosoph machen. Der Köhlergläubige, der sozusagen einfach in dieser Situation aufgeht, der muss das nicht. Das ist auch kein Mangel. Aber sobald wir angefangen haben, darüber nachzudenken, müssen wir das vertiefen und tatsächlich artikulieren lernen. Und das ist natürlich eine Gegenposition gegen Norbert Bolz, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Stop Making Sense, worin natürlich das berechtigte Moment steht, dass in dem, was ich mit Heidegger eben sozusagen als verfallen angedeutet habe, die Alltagskultur, die uns zerstreut, uns von unserer erfüllten Spontaneität wegzerrt und gewissermaßen mit dem ewigen Ron-Ron ihrer leeren Ereignishaftigkeit daran hindert, zu denken oder auch zu erleben, die muss man in der Tat unterbrechen. Aber mit Bolz zu sagen, wir hören einfach auf, Sinn zu machen, Sinn zu entwerfen, Sinn zu finden, das funktioniert erstens nicht und ist zweitens auch falsch. Das führt geradewegs zu einem abgrundtiefen Zynismus, der übrigens bei Bolz dann auch zu beobachten ist. Also demgegenüber die Forderung, wir müssen immer wieder, und wir ist hier eben mehr als nur ich, diesen Sinn finden, machen, weiterentwickeln und uns darin in dieser erfüllten Spontaneität dann auch finden. Das habe ich hier näher ausargumentiert. Zweitens gibt es ja auch, das ist, glaube ich, im Moment die hegemoniale Philosophie in Instituten für Philosophie, die Vorstellung, ja, eigentlich können wir gar nichts wissen. Eigentlich haben wir so viel Gedanken im Kopf, dass wir zur Wirklichkeit überhaupt nicht kommen können. Und natürlich ist es richtig, zur Wirklichkeit kommen wir einmal über physiologische Prozesse und zum anderen als jemand, der selber Bestandteil dieser Wirklichkeit ist und ganz physiologisch funktioniert, was wir immer dann merken, spätestens wenn wir zum Doktor müssen. Also von da aus ist das auch erfahrungsgesättigt und nicht nur so eine abstrakte philosophische These. Aber die Auffassung, dass wir Wahrheit über die Wirklichkeit, in der wir leben, auch produzieren können, dass es wirkliche Wissenschaft gibt, auch wirkliche Wissenschaft von Geschichte und Politik oder Kultur, das ist kontrovers. Und insofern ist es eine These zu behaupten, dass wir den Anspruch auf die Wirklichkeit unseres Denkens, und zwar nicht im Hegelschen Sinne, nicht, dass wir durch unser Denken letztlich die Wirklichkeit begreifen, setzen. Ich weiß, dass es bei Hegel kompliziert ist, aber es ist bei Hegel eben nicht so, dass wir dann anerkennen, dass die Wirklichkeit letztlich außerhalb von uns beziehungsweise uns umfassend existiert. Das versucht Hegel zu vermeiden in seinem Gedanken des absoluten Geistes und ich denke, da muss man gegenhalten. Also insofern Reclaiming, wieder in Anspruch nehmen, die Wirklichkeit unseres Denkens und zwar so, dass wir eben nicht, wie das italienische Schimpfwort für deutsche Philosophen sagt, gli Begriffi, uns einfach sozusagen unsere Wirklichkeit in Begriffen machen, sondern tatsächlich, und das ist das Schwierige natürlich, in unseren Begriffen, die wir machen müssen. Es geht nicht darum, jetzt eine Unmittelbarkeit des Erkennens der Wirklichkeit zu produzieren oder zu postulieren, in diesen Begriffen den Anspruch zu formulieren und einzulösen, Wirklichkeit, Reality, zu erfassen. Wobei ich da gleich noch einen weiteren Dreh reinbringen möchte, nämlich den, dass wir das letztlich eben in der Wissenschaft tun. Die Philosophie beansprucht, die radikale Philosophie, beansprucht nicht für sich den Durchbruch zur Wirklichkeit, sondern beansprucht diesen als historisches Faktum für die moderne Wissenschaft. Das ist ein wichtiger Unterschied. Was nicht heißt, dass die radikale Philosophie von sich selber behauptet, das ist alles Quatsch, was wir erzählen. Aber es bezieht sich eben darauf, in epistemologischer Hinsicht, wie und dass die Wissenschaften die Wirklichkeit erkennen. Insofern, kleiner Ausflug in die Philosophiegeschichte, nehmen wir da in spezifischer Weise Kants These vom Faktum der Vernunft, was er auf die praktische Vernunft bezieht, ernster als er selber das tut, und sprechen vom Faktum der theoretischen Vernunft. Es gibt wirkliche Wissenschaft, die wirkliche Erkenntnis der Wirklichkeit produziert und produziert hat. Also das ist kein Programm für die Zukunft, sondern es ist ein Faktum, auf das wir uns, denke ich, mit einigen guten Gründen, es ist auch nicht einfach dezisionell, berufen können. Noch strittiger wird es dann im nächsten Punkt, Reclaiming Matter. Der Materialismus ist ja sowas von out in der Philosophie, dass man schon sagen kann, das ist paradox, wenn man sich als Materialist erklärt. Und in der Tat, da denke ich, gibt es auch kein Vertun, ein reduktionistischer Materialismus, der irgendwie versucht, in Wirklichkeit sind alles nur neuronale Prozesse oder in Wirklichkeit ist alles nur, weiß nicht, der Heisenbergschen Unschärferelation oder dem Kausalgesetz der Evolution von stellaren Systemen geschuldet oder der Biologie oder. Der ist in der Tat gründlich blamiert. Der hat sich auch in der Nacht des 20. Jahrhunderts sehr oft auf der falschen Seite gefunden. Also von da aus war Bestandteil der Nacht und nicht Bestandteil der Aufklärung, die Licht in diese Nacht gebracht hat. Das heißt aber nicht, dass der Gedanke, dass unser Denken selber Produkt materieller Verhältnisse ist, dass unser Handeln selber unter einer Materialität zu begreifen ist, die weder unser Denken noch unser Handeln vollständig jemals einholen kann. Das ist vor allem der wichtige Punkt. Der, denke ich, bleibt wichtig. Nur als Stichwort, ich glaube, man kann das auflösen. Mario Bunge hat das ausgearbeitet in Gestalt eines Emergenzmaterialismus. Eines Materialismus, der die Emergenz auch kultureller, geistiger, intellektueller Realitäten aus materiellen Prozessen begreift und eben auch historische Prozesse in ihrer spezifischen Materialität begreifen kann, ohne in einen solchen Reduktionismus zu verfallen. Also ohne etwas zu sagen, in Wirklichkeit sind alle politischen Prozesse bloß ökonomische Prozesse, sondern durchaus in der Lage ist, die eigene Materialität politischer Prozesse zu thematisieren, aber eben als eine Materialität und nicht als ein Produkt des Denkens der hier Interagierenden. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Und da, denke ich, ist es leider so, dass die radikale Philosophie eine relative Alleinstellungsmerkmal darin sehen muss gegenwärtig. Das bedauere ich, aber das kann sich auch wieder ändern. Das ist eine Frage der großen historischen Konjunkturen. Und in Zeiten, in denen ein Denken von Alternativen sozusagen mit der nötigen Materialität kaum möglich ist, ist die Versuchung, sich dann eben mit reinen Gedanken zu behelfen, sehr groß. Und kann ich auch gut verstehen. Es ist trotzdem falsch. Und das Letzte ist dann Realizing Autonomy. Der Gedanke, der im Zentrum der radikalen Philosophie steht, ist ja der Gedanke, dass menschliches Handeln immer auf die Möglichkeit von Befreiung verweist. Das ist in menschlichem Handeln sozusagen immanent. Wobei, ob diese Möglichkeit dann auch realisierbar ist, ob das sozusagen historisch an der Zeit ist, ist eine andere Frage. Dieses Verweisen ist zunächst einmal, wenn man so will, ein Vorlaufen. Und das kann relativ leer sein. Aber es ist trotzdem wichtig, sich diesen Verweischarakter klarzumachen. Das heißt, es stellt sich die Frage, und das ist eine zentrale Frage sowohl radikaler Philosophie als auch kritischer Wissenschaft, was sind denn die Bedingungen dafür, dass tatsächlich Befreiung möglich ist? Ich will nur zwei Gedanken hier andeuten. Erstens, Befreiung ist immer nur als konkrete Befreiung möglich. Das heißt, als Überwindung bestimmter, bestehender und als solcher bestimmt zu negierender Herrschaftsverhältnisse. Das heißt, man kann ein Befreiungsdenken nicht abstrakt betreiben, sondern muss es mit der wissenschaftlichen und praktischen Durchdringung bestehender Herrschaftsverhältnisse mit Kämpfen und Widerstand gegen sie verknüpfen. Und zweitens, wenn es denn so ist, dass Autonomie immer nur konkret, Befreiung immer nur konkret zu denken ist und nur als, sagen wir, gemeinsame Zielzone konkreter Befreiungskämpfe, dann ist der Zusammenhang dieser Befreiungskämpfe nicht a priorisch zu konstruieren, sondern muss in ihrer historischen und praktischen Durchdringung erst produziert werden. Das sind die beiden Gedanken, weswegen ich dieses Realizing vor die Autonomie gestellt habe. Es geht nicht nur darum, die Autonomie sozusagen im Auge zu behalten, sondern es geht darum, ihre unterschiedlichen, vielfältigen und historisch bestimmten Realisierungsbedingungen als solche zu denken. Und das geht nicht ohne die Hilfe der entsprechenden Wissenschaften. Aber, und das ist mir ein ganz wichtiger Gedanke, Lenins konkrete Analyse der konkreten Situation, wo also die Wissenschaft uns sagt, was hier und jetzt zu tun ist, weil sie alle Bestimmungen der überdeterminierten Lage uns nennen kann, diesen Moment wird es niemals geben, hat es niemals gegeben. Das heißt, schlicht, die wissenschaftlichen Analysen brauchen Zeit. Das heißt, wenn wir eine Lage analysieren und gerade in schnell sich entwickelnden Krisenlagen, nehmen wir eine Börsenkrise, dann geht es um Stunden, dann haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit, nicht einmal die existierenden Analysen der Lage zu lesen als Handelnde. Geschweige denn, dass die Wissenschaftler die Gelegenheit hätten, die entsprechenden Analysen überhaupt erst zu erstellen. Das heißt, wir arbeiten in jeder kritischen Situation mit Wissen von gestern. Das ist unaufhebbar. Und das macht es erforderlich, dass wir über die Leninsche konkrete Analyse der konkreten Situation aufgrund des Standes der kritischen Wissenschaften hinaus noch etwas tun, noch etwas denken, noch etwas antizipieren. Und da ist, denke ich, der Ort radikaler Philosophie, hier den Versuch zu machen, den Exzess über das, was uns die nüchterne Analyse der Lage sagt, dann auch tatsächlich konstruieren zu können. Wobei das nicht heißt, dass jetzt der radikale Philosoph gewissermaßen deswegen als Politiker unmittelbar auftreten kann. Er kann nur dem Politiker, der dann letztlich, oder den politisch Handelnden, muss ich genauer sagen, um nicht hier einen professionalisierten Politiker zu unterstellen, helfen, diese Aufgabe zu lösen. Die Position des radikalen Philosophen bleibt eine Aufgabe der Hilfestellung und nicht der Substitution. Er tritt nicht an die Stelle des Wissenschaftlers und er tritt auch nicht an die Stelle des Politikers, wenn es auch vorkommen mag, dass radikale Philosophen als Wissenschaftler oder als Politiker arbeiten. Das ist möglich, aber konstituiert dann keine Personalunion. Das hat, wenn ich das jetzt nochmal reflektiere, soweit ist das jetzt erstmal eine Vergegenwärtigung meiner damaligen Thesen, eine zusammenfassende wahrheitspolitische Konsequenz. Wir müssen, um das wieder englisch zu formulieren, uns daran machen, die Philosophie subversiv zu praktizieren. Wir müssen eine Erneuerung der philosophischen Praxis betreiben, die sie dazu fähig macht, tatsächlich in zeitgenössische, politische und wissenschaftliche Prozesse einzugreifen. Dazu gehört immer auch die Kritik der affirmativen Philosophie, die nämlich schon dabei ist. In jedem wissenschaftlichen Forschungsinstitut, wo avancierte Grundlagenforschung getrieben wird, finden sich auch faktisch Philosophierende, manchmal sogar professionelle Philosophen, die eingekauft worden sind, um hier unterstützend tätig zu sein. Nur sind die zunächst einmal mit dem Instrumentarium der affirmativen Philosophie zugange. Und dieses gilt es zu kritisieren und umzuarbeiten und Alternativen des Philosophierens aufzuarbeiten. Wobei der Gedanke der Alternativen des Philosophierens selber nochmal der weiteren Bestimmung bedarf. Es gibt befreiende und regressive Alternativen zum affirmativen Philosophieren. Die regressiven Alternativen, wenn ich das jetzt erstmal mit einem politischen Beispiel bebildern darf, kann man im Parteiprogramm der AfD im Hinblick auf die etablierten Parteien beobachten. Und ich denke, sowas gibt es auch in der Philosophie. Ich will das jetzt nicht weiter bebildern. Wenn wir jetzt sagen, dass es eigentlich darum geht, gelingende Lebensführung, künstlerische, wissenschaftliche und politische Praxis zu betreiben und diese uneinholbar vorgängig zur Philosophie sind, und die Philosophie gewissermaßen hier nur als Hilfestellung fungieren kann, dann hat das eine Reihe von Konsequenzen. Ich denke, als erstes kann ich da bis zu John Locke zurückgehen, der gegen oder im Hinblick auf Newtons Begründung der modernen oder der neuzeitlichen Physik, nicht der modernen, die Position des Underlaborers entworfen hat, in seiner sehr einflussreichen und in Deutschland meist unterschätzten Erkenntnistheorie, die praktisch für das gesamte 18. Jahrhundert in Deutschland, in Frankreich und wo sonst noch philosophiert wurde, gewissermaßen den Hintergrund gebildet hat. Auch David Hume und Kant sind letztlich nur begreifbar, wenn man sie als Antworten auf John Lockes Erkenntnistheorie liest. Hat es darauf zugespitzt, dass er in der Lage ist, etwas Gestrüpp zu beseitigen, was auf dem Wege der Wissenschaft, der Newton nennt seine Physik Philosophie, insofern ist das etwas kompliziert mit der Terminologie, Hindernisse ausmacht. Also der Locke'sche Philosoph als jemand, der mit einem ziemlich systematischen Entwurf Hindernisse des Denkens ausräumt, die dem Selbstverständnis der modernen Physik im Wege stehen. Und dass da einiges auszuräumen ist, lässt sich an der abergläubischen Seite von Isaac Newton, die es durchaus gegeben hat, durchaus treffend bebildern. Also Newtons Physik zwar nicht, aber Newtons, sagen wir mal, philosophische Tätigkeit lässt sich durchaus als bedürftig einer solchen philosophischen Reflexion und Korrektur rekonstruieren. Und ich glaube, das lässt sich auch für die Philosophen des 20. Jahrhunderts ganz gut illustrieren. Da gibt es anekdotisch den Bericht, dass die Philosophen, die da am Manhattan-Projekt, also der Entwicklung der Atombombe beteiligt waren, in Lesekreisen zusammen Spinoza gelesen haben, um gewissermaßen den philosophischen Hintergrund dessen, was sie denn da so trieben, richtig begreifen zu können. Also diese spontane Philosophie der Wissenschaftler, wie Althusser das genannt hat, die gibt es dauernd und die bedarf in der Tat der Korrektur und Bearbeitung durch Philosophen, die in der Lage sind, auf dem Stand der philosophischen Debatte. Denn die philosophische Debatte ist keineswegs so gebaut, dass sie sich beständig wiederholt und immer wieder dasselbe gesagt wird, sondern es gibt da Fortschritte. Die Fortschritte führen zwar nicht dazu, dass die Philosophie zur Wissenschaft wird, aber es kann genauer argumentiert, präziser gefragt und auch besser begründet werden mit sozusagen entwickelteren philosophischen Verfahrensweisen. In diesem Sinne, glaube ich, ist John Lockes Anspruch des Underlaborers, der meines Erachtens große Teile der analytischen Tradition der Philosophie bis heute prägt, immer noch keineswegs von der Hand zu weisen. Und ich denke, er wird auch nicht obsolet, wenn wir dagegen Immanuel Kants transzendentalphilosophische Wendung der Philosophie halten, die ich eben so interpretiere, dass Kant in der Kritik der reinen, und ich denke, der Titel müsste heißen, Kritik der reinen theoretischen Vernunft. Es ist nicht so, dass die praktische Vernunft irgendwie schmutzig ist für Kant oder unrein, sondern die Kritik der praktischen Vernunft ist die Kritik der reinen praktischen Vernunft, wie jeder, der das Werk gelesen hat, bestätigen kann. Und genauso ist auch die Kritik der Urteilskraft nicht die Kritik von irgendwas Vermischten oder Unreinen, sondern die Kritik der reinen ästhetischen Vernunft. Ja, und insofern muss es eben die erste Kritik, Kritik der reinen theoretischen Vernunft heißen. Und da haben wir eben die Tatsache, dass es die moderne Physik gibt, dass sie als Wissenschaft den Durchbruch geschafft hat, wirklich etwas über das Universum, in dem wir leben, sagen zu können. Dieses Faktum der theoretischen Vernunft, umfassend zu reflektieren, die Bedingungen der Möglichkeit dafür aufzudecken, ist Kants Programm, wobei man sagen kann, dass Kants Programm natürlich noch zum Beispiel mit der Newtonschen Physik verknüpft ist, mit ihrem Begriff von Zeit und Raum, mit ihrem Begriff von Zählen und Ähnlichem, also eine Reihe von wissenschaftlichen Grundoperationen, die bei Newton noch als ganz völlig unproblematisch, evident vorausgesetzt sind, über die wir heute nach der Krise der Mathematik und nach der Krise der Physik Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts viel mehr sagen können. Und ich denke, dass man Kants transzendentalphilosophische Wendung von diesem A priorismus, der verknüpft ist mit seinem Newtonianismus, befreien kann und tatsächlich öffnen für die systematische Befragung erfolgreicher wissenschaftlicher Praxis auf die Bedingungen ihrer Möglichkeit, das heißt auf ihre epistemologischen Voraussetzungen. Das, denke ich, ist machbar. Und ich denke, man kann das sogar unterscheiden von der Lockschen Aufgabe. Die eine Aufgabe ist die der Hilfestellung. Dass man in der Tat, wenn Wissenschaftler nicht in der Lage sind, ihre Probleme richtig zu fassen, was ja dauernd in der Forschung vorkommt, ihnen helfen kann. Weil man ihnen helfen kann, sozusagen die Philosopheme, die da ihren Kopf besetzt halten, kompetent zu zerstreuen und damit Raum zu machen für das Denken des Neuen. Das kann man aber unterscheiden von dem kantischen Programm, das, da bin ich relativ sicher, den Wissenschaftlern relativ wenig hilft. Also zu glauben, dass, wenn man also weiß, wie wir Raum und Zeit denken, in euklidischer Form und wie wir das in nicht-euklidischer Form tun und was die Grundlagen der Operation des Zählens sind, um nur zwei Beispiele zu nennen. Da wird man in der Mathematik oder in der Physik nicht klarer denken können. Der Einsatz der transzendentalphilosophischen Wendung bei Kant ist aber ein anderer. Da geht es nicht darum, wie bei John Locke, gewissermaßen den Wissenschaftlern in ihrer Tätigkeit zu helfen, sondern es geht darum, wenn ich das jetzt mal so pathetisch sagen darf, der Menschheit klarzumachen, was die Wissenschaft für sie leistet. Eine ganz andere Fragestellung. Natürlich kann man sagen, die Wissenschaft leistet ohnehin ganz viel Praktisches, nämlich in ihrer technischen Anwendung. Aber, und das ist, glaube ich, eine ganz relevante Frage, sie leistet eben nicht nur Praktisches. Es gibt nicht nur eine pragmatische Bedeutung der Wissenschaft, sondern die Wissenschaft liefert uns auch wahre Erkenntnis über die Wirklichkeit. Und wie das funktioniert und warum das so ist, kann die transzendentalphilosophische Wendung Kants dartun. Sie können natürlich sagen, das ist ein Stück weit zirkulär, weil ich am Anfang steht das Faktum der erfolgreichen Wissenschaft, die den Durchbruch geleistet hat. Und ich glaube auch nicht, dass das aufhebbar ist, dass man dieses anerkennen muss. Wenn man dieses Faktum nicht anerkennt, dann in der Tat ist der Raum für jegliche Art von irrationaler und unbegründeter a priorischer Konstruktion offen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich bloß das Faktum anerkenne oder ob ich in der Lage bin, sozusagen die wesentlichen Elemente und Effekte dieses Faktums als solche zu artikulieren. Das macht Kant in seiner transzendentalphilosophischen Wendung, wenn man sie von ihrem Apriorismus befreit. Ja, dabei ist ja die Philosophiegeschichte bekanntlich nicht stehen geblieben. Und ich glaube, die Philosophen haben immer noch damit zu kämpfen, dass man nicht so richtig weiß oder viele Philosophen nicht so richtig wissen, was es bedeutet hat, dass Fichte, Schelling, Hegel die transzendentalphilosophische Wendung der Philosophie bei Kant verallgemeinert haben. Sie haben sich gefragt, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen dafür, dass wir überhaupt etwas denken? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir etwas Bestimmtes aus der Tradition, etwas Bestimmtes aus den politischen Institutionen, in denen wir leben, als solches denken können? Sie haben also dem, und das ist jetzt meine These, Sie haben nicht etwa den kantischen Ansatz aufgegeben oder überwunden, indem Sie dann wieder, das zum Teil reden Sie ja so, sozusagen die Philosophie allzuständig gemacht haben. Das kann man sowohl bei Hegel als auch bei Schelling als auch bei Fichte zeigen. Es gibt immer auch das andere der Philosophie bei Ihnen. Das Nicht-Ich, das die naturwissenschaftliche Perspektive beim frühen Schelling. Bei Hegel sozusagen der Stoff, den die Logik durchdringt. Das gibt es bei Ihnen und wird bei Ihnen auch als solches reflektiert. Sie bleiben aber, das wäre meine Kritik, einseitig. Und was Sie bei Kant überwunden haben, ist nur sein Apriorismus. Sie haben nicht die Wendung, dass die Philosophen artikulieren, was die Bedingungen der Möglichkeit für bestimmte Formen erfolgreicher kognitiver Praxis sind, aufgegeben. Sondern sie haben die Form erfolgreicher kognitiver Praxis erweitert. Auf das Denken der Kunst, auf das Denken der Politik, auf das politische Denken, auf das künstlerische Denken. Und haben hierfür dann auch sehr viel abstraktere, aber dennoch sozusagen nachvollziehbare Bedingungen der Möglichkeit gefunden. Eine entsprechende Radikalisierung und Erweiterung hat es aus meiner Sicht in der analytischen Philosophie gegeben, gegenüber der Lockeschen Praxis, nämlich da fand ich immer besonders eindrucksvoll, Gilbert Ryle, die Kritik an Kategorienfehlern, die in der Tat entstehen, wenn man traditionelle Kategorien wie etwa den Geist sozusagen als solche unkritisiert und unhinterfragt zum Ausgangspunkt macht. Dass hier Kategorienfehler vorliegen, finde ich gut nachvollziehbar. Was dann bei Gilbert Ryle dazu führt, dass man The Concept of Mind dann einfach ganz fallen lässt und ersetzt durch reduktionistische Redeweisen. Das scheint mir nun weniger überzeugend zu sein, sondern hier würde ich eher sagen, wir müssen uns fragen, was leistet der Begriff des Geistes in bestimmten Argumentationen? Wie weit ist das begründet? Wie weit ist das Antizipation? Und wie weit ist das in der Tat grundlose Spekulation? Oder wie weit verwickelt es sich in unauflösbare Widersprüche? Das ist meistens Gilbert Ryles Ausgangspunkt. Er zeigt die Widersprüche an. Bei Descartes gibt es solche Widersprüche. Im apriористischen Kant auch bei Hegel, wobei Hegel dann aus diesen Widersprüchen wieder eine Tugend macht. Aber dass hier ein Problem ist, ein nicht gelöstes Problem, da hat Gilbert Ryle, glaube ich, einfach recht. Und man muss sich fragen, und das ist dann die wittgensteinianische Wendung, die ich bei Gilbert Ryle sehe und die ich auch für nachvollziehbar halte, was in unserer Praxis des Sprechens, in unserer Praxis der Sprache, die Grundlage dafür ist, dass wir so gemeinsam und zusammen denken. Da muss man dann, das ist dann auch inzwischen geschehen, dann eben auch bei Anselms Gottesbeweis die Frage stellen, is this language game played? Wird dieses Sprachspiel wirklich gespielt? Und was ist das für ein Sprachspiel? Was sind die Voraussetzungen? Norbert Malcolm hat unter diesen Voraussetzungen versucht zu beweisen, dass Malcolm recht hat mit seinem ontologischen Gottesbeweis im Rahmen seines Sprachspiels. Halte ich für bestreitbar. Aber diese Art von Untersuchung muss man in der Tat anstellen. Und man muss dann auch früh aufstehen, um sowas kritisieren zu können und sich nicht einfach damit begnügen zu sagen, also nach meiner Logik geht das nicht. Also wie Kant das etwa gemacht hat, der gesagt hat, naja, man muss doch unterscheiden zwischen der Bedeutung von Existenz und der Bedeutung von Subsumption. Das ist der Kern von Kants Argumentation. Wenn ich 1000 mögliche Taler denke, freue ich daraus nicht, dass ich die dann als Existente in meiner Tasche habe. Da, soweit hat er ja erstmal das richtig beschrieben, aber die Argumentation ist nicht entwickelt. Und diese Entwicklung klagt Norbert Malcolm mit Recht ein. Man muss in der Tat zeigen, sowohl, dass das Sprachspiel gespielt wird, als auch, was seine Voraussetzungen und Grenzen sind. Also auch hier wieder die transzendentalphilosophische Wendung von Kant in abstraktester Form zur Anwendung bringen, wobei man sich oft klar machen muss, dass man über manche Sachen nicht reden kann, sie aber immerhin zeigen kann, wie Wittgenstein mit Recht sagt. Das heißt, für mich besteht in einem radikalen Sinne ein Primat der Praxis. Das heißt allerdings nicht, dass einfach pragmatisch die Praktiker weiter Praxis machen sollen und man dazu nichts sagen kann, sondern dass der philosophische Beitrag zu der Aufklärung dieser Praxis unverzichtbar bleibt. Allerdings zum einen gegen Dogmatismus, der oft die Form annimmt, dass man etwas für selbstverständlich hält, was es bei näherer Betrachtung nicht ist. Und zum anderen natürlich auch gegen offensichtliche Irrtümer. Die kommen auch vor. Und auch die kann man als Philosoph zu identifizieren helfen. Und damit kann Philosophieren für eine erfolgreiche Praxis zwar nicht leisten, dass sie ihr den Weg zum Erfolg zeigt. Das, denke ich, muss die erfolgreiche wissenschaftlich-politische oder künstlerische Praxis selber finden. Aber man kann jetzt sagen, also hör mal, das ist offensichtlich Quatsch. Das ist offensichtlich fehlerhaft. Das ist offensichtlich schon probiert worden und hat nichts gebracht. Also in diesem Sinne kann man ihr unnötige und unproduktive Mühen ersparen. Das ist, wenn man so will, durchaus etwas. Aber es ist natürlich nicht der alte Anspruch der Philosophie als die Königin der Wissenschaften, sondern diesen Anspruch gibt man damit in der Tat auf. Deswegen die unvermeidliche Bescheidenheit radikalen Philosophierens. Und wenn man das so denkt, dann bedeutet das, dass in bestimmter Weise auch tatsächlich das Philosophieren der Vergangenheit sozusagen neu in den Blick kommt. Das heißt, man kann natürlich selber sagen, na gut, ich philosophiere und ich bin so radikal in meinem Denken. Ich brauche mich nicht darum zu kümmern, was die Leute vor mir gedacht haben. Wenn man Ludwig Wittgenstein ist, dann denke ich, hat man da Gründe. Und er hat das auch irgendwie erfolgreich durchgezogen. Aber normalerweise sind wir das alle nicht. Also diese Art tatsächlich gewissermaßen so radikal zu denken, dass der ganze Müll an Begriffen, Vorstellungen, Selbstverständlichkeiten, den wir so mit uns rumschleppen, beiseite geschoben wird, den der frühe und auch der späte Wittgenstein praktizieren konnte, den können wir nicht praktizieren. Und auch die Geschichte des Wittgensteinianismus, ich kenne ein paar Leute, die da mich wirklich auch beeindruckt haben, trägt das nicht aus, dass man eben einfach so weitermachen kann. Sondern auch da hat man dann eben angefangen, sich tatsächlich mit den neuen Einsichten mit der philosophischen Tradition auseinanderzusetzen. Immer noch sehr lesenswert von, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, einem der Herausgeber von Wittgenstein, The Operation Called Verstehen. Van Vricht, im Englischen wird er meistens von Wright ausgesprochen, ist aber ein finnischer Schwede. Also insofern wäre Vricht der richtige, die richtige Art der Aussprache. The Operation Called Verstehen. Der hat eine sehr schöne Rekonstruktion der alten Debatte um Verstehen und Erklären, die ja vom späten 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts geführt worden ist, mit in verschiedenen Wellen vorgelegt. Und gewissermaßen die neuen Einsichten des späten Wittgenstein als Schlüssel benutzt, um diese Debatte neu kritisch aufzuarbeiten. Also insofern, selbst wenn man auf dem allerletzten Stand philosophischer Artikulation operiert, kann man sich nicht einfach des Traditionsbestandes gewissermaßen entledigen. Und ich denke sogar, dass ein historisch reflektiertes Philosophieren zwar überhaupt nichts garantiert, Garantien gibt es nicht, aber einem doch helfen kann, sich kritischer auch gegenüber dem zu verhalten, was einem selber auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint. Die Aufarbeitung des Philosophierens in seiner durchaus nicht ohne Fortschritte vollzogenen Entwicklung gibt uns Instrumente an der Hand, mit der wir dann auch in der Gegenwart besser, genauer, reflektierter, bewusster operieren können. Wobei das natürlich ganz schwierig ist, weil Philosophieren erst einmal geschichtslos auftritt. Ich bin sozusagen irgendwie beunruhigt, irgendein Gedanke oder eine praktische Erfahrung geben mir zu denken, wie wir auf Deutsch so schön sagen können. Und versuche jetzt, wie Hermann Schmitz das sagt, aus dieser Beirrung herauszufinden und irgendwie wieder zur Ruhe zu kommen. Da bin ich jetzt erstmal gar nicht mit Geschichte der Philosophie befasst. Bin nicht mal mit bestimmten Philosophen befasst, sondern stehe da irgendwie vor einem Problem, das ich versuche zu artikulieren. Und in dieser Situation ist es auch immer so, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich als angehender Philosoph klarzumachen, da operieren wir immer mit Bordmitteln. Das ist eine nautische Metapher für das, was man an Bord hat. Also, wenn wir ein neues Problem haben, dann können wir auf das zurückgreifen, was wir schon so uns angeeignet haben. Wir können in aller Regel nicht, und tun das auch in aller Regel nicht, erstmal Hegels Logik studieren oder das Organon des Aristoteles und dann auf unser Problem zurückkommen. Oder Kants Kritik der reinen Vernunft. Also ich will da jetzt, könnte die Liste natürlich beliebig verlängern. Aber dieses Operieren mit Bordmitteln halte ich für unaufhebbar. Das müssen wir immer wieder machen. Aber wir müssen auch einnehmen oder zu anderen Zeiten oder andere müssen daran arbeiten, dass diese Bordmittel einigermaßen in gutem Stand sind. Wir müssen uns sozusagen immer wieder vergewissern, was ist der Stand der Debatte, wo gibt es gute Verfahren, wo kann man was analytisch so aufarbeiten, dass man damit was anfangen kann und so weiter und so fort. Und dazu müssen wir immer wieder in die Geschichte der Philosophie zurück. Allerdings nicht, um herauszufinden, was hat Platon gedacht oder worüber haben sich Platon und Aristoteles eigentlich gestritten. Das muss man in dem Zuge dieser Untersuchung auch versuchen, näherungsweise zu bestimmen, weil sonst werden die Texte völlig unscharf. Aber es geht zunächst einmal darum, sich die Frage zu stellen, was kann Aristoteles Unterscheidung, sagen wir, zwischen Akzidenz und Substanz heute für uns leisten. Das heißt, es geht immer darum, diese Texte vergegenwärtigend zu lesen. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, man müsste die aktualisierend lesen, frei nach Georg Gadamer. Aber das scheint mir falsch zu sein. Man muss diesen Texten nichts hinzutun. Man muss nicht sagen, dieser Text ist in Wirklichkeit ein anderer, liest sich so, als ob er heute geschrieben ist. Das muss man gar nicht machen. Man muss sich die Frage stellen, Thales mit seinem Begriff des Panta, des Allen, welche Bedeutung hat er für ein heutiges Denken in der Naturphilosophie? Ich denke durchaus, dass man da Bedeutungen findet. Nämlich, dass man tatsächlich dieses Antizipieren des Gesamtzusammenhangs als ein von der konkreten wissenschaftlichen Forschung niemals einlösbare Aufgabe des Denkens mit Thales tatsächlich denken kann. Und von da aus entsprechend kann man auch auf andere Philosophen natürlich zurückgreifen, muss es auch. Und in dem Sinne ist die philosophische Lektüre als Vergegenwärtigung historischer Texte selber ein Bestandteil der philosophischen Tätigkeit. Ich gebe ja zu glauben, also erstens, man kriegt individuell nur so viel in seine Birne. Da gibt es immer wieder Grenzen. Nach einer Weile fängt man auch an, Sachen zu vergessen. Also man stellt sich da vor die Aufgabe, gezielt sozusagen Probebohrungen in die Philosophiegeschichte zu machen. Es geht nicht darum, die ganze Philosophiegeschichte als solche zu vergegenwärtigen. Das wäre ein Albtraum. Sondern es geht darum, das ist sozusagen, versuche ich in meinen philosophiehistorischen Vorstellung ist ein schöner Versprecher, tatsächlich eine Vorstellung davon zu entwickeln, was das Thema Befreiung, Materialität in der Vergangenheit schon an Denkleistungen produziert hat, mit denen wir heute etwas anfangen. Also in dem Sinne ist es keine aktualisierende, aber eine vergegenwärtigende Lektüre. Ja, das unterstellt nicht, dass die nicht, dass Plotin nicht spätantik gewesen ist. Aber es zeigt, dass dieses spätantike Denken bestimmte Formen und Probleme des gegenwärtigen Denkens tatsächlich schon behandelt hat. Und da ein produktives Wiedererkennen möglich ist. Reinhard Laut, den ich autobiografisch nennen kann, weil er gesagt haben soll, ich könnte mal sagen, er sei ja der erste Philosoph, der mich an der Nase gefasst hat. Ich war ein Baby. Ich war ein Jahr alt oder so. Der hat mal, glaube ich, ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die absolute Ungeschichtlichkeit der Philosophie. Er ist Fichteaner und als solcher ein Vertreter eines absoluten Reflexionswissens. Außerdem ist er noch Katholik und als solcher auch noch sozusagen thomistischer Prägung und als solcher auch noch antihistorisch. Das Problem ist aber, dass es diese prinzipielle Geschichtslosigkeit selber historisch gegeben hat. Reinhard Laut ist ein Philosoph mit einer bestimmten Biografie, unter anderem war er bei meinen Eltern sozusagen am Mittagstisch, den meine Mutter organisiert hat, und da hat er mich als Säugling an der Nase gezupft. Also er ist faktisch historisch. Und natürlich sind auch seine Bücher faktisch historisch. Und ich denke, auch sein Philosophieren ist faktisch historisch. Wenn man sich mal die Mühe macht, wird man da die 40er und 50er Jahre der deutschen Philosophie ganz gut wiedererkennen können, die sich in ihnen niedergeschlagen hat. Dieses Spannungsverhältnis muss man bearbeiten. Und ich denke, man kann das wieder so bearbeiten, wie Reinhard Laut das tut, zu sagen, dann stellen wir uns immer auf den Standpunkt der absoluten Ungeschichtlichkeit der Philosophie und machen absolut ungeschichtlich Philosophie. Das kann nur in affirmative Delusion enden. Nur dazu führen, dass man sich dann tatsächlich selber irgendwann für den Weltgeist hält. Oder eben harmloser gesagt, wie Walter Bröker das da glaube ich wirklich formuliert hat, dass man eben irgendwann in der Lage ist, die Gedanken des Weltgeistes zu denken. Das kann man nicht die ganze Zeit, aber hin und wieder schafft man das. So hat Plotin das auch berichtet und ähnliche. Also der so dann irgendwann ein, zweimal im Leben das geschafft hat, auf der Ebene des Überweltlichen zu denken. Ne, also das hat es gegeben, historisch. Aber das ist natürlich eine ganz unbefriedigende und für radikale Philosophie völlig inakzeptable Alternative. Aber die andere Alternative zu sagen, nein, in Wirklichkeit war das ja alles nur historisch, das waren nur neuronale Prozesse oder nur Prozesse der Spätantike und hat keine Bedeutung weiter, das ist genauso unbefriedigend. Das heißt, radikale Philosophie muss daran arbeiten, dieses Spannungsverhältnis immer wieder neu produktiv zu machen. Und das heißt eben für gegenwärtiges Philosophieren daraus Probleme, Anregungen, Instrumente zu ziehen. Hintergrund ist, dass menschliche Tätigkeit generell selbstverständlich immer historisch ist, dass es aber auch möglich ist, situationsübergreifend Idealisierungen zu produzieren. Wir können den Gedanken des Kreises, den Gedanken des Dreiecks, um ganz antik-euklidisch anzufangen, denken oder den Gedanken des Zählens. Und das können wir unabhängig davon, welche Zählmethoden wir verwenden. Ob wir mit Zählsäckchen operieren oder Zahlen konstruieren, ist dafür wirklich nicht bestimmt. Das heißt, wir können tatsächlich allgemeine Bestimmungen unserer Praxis als solche konstruieren, entwickeln und sinnvoll auch rückanwenden, die eine solche überhistorische Wirklichkeit annehmen. Wir können ihnen eine solche überhistorische Wirklichkeit geben als Konstrukten. die natürlich hier und heute verankert sind und wo wir auch nie ganz sicher sein können, ob wir nicht dann doch in Wirklichkeit etwas aus der gegenwärtigen Situation in sie hineingeschmuggelt haben. Und eben, ne, Kants berühmtes Beispiel, dass er die newtonianische Physik für das letzte Wort gehalten hat und auch die euklidische Geometrie für a priori geltend, was man so heute nicht mehr sagen könnte. Ja, aber dieses Hineinschmuggeln kann man dann aber selber wieder kritisch überwinden, wenn man dann weiter ist. Und von da aus bleibt die Aufgabe der Kritik dieser Tragfähigkeit von Idealisierungen notwendig. Aber das muss nicht dazu führen, die Möglichkeit von Idealisierung aufzuheben, um mein sozusagen anstößigstes Beispiel gleich noch zu nennen. Ich glaube, Marxens Kritik der politischen Ökonomie betreibt eine solche Idealisierung, nämlich die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise ganz allgemein. Die gibt es gar nicht. Es gibt nur die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in bestimmten Gesellschaftsformationen. Und das ist in der französischen Gesellschaftsformation immer noch anders als in der deutschen oder in der italienischen oder in der schwedischen oder in der britischen. Wobei man in Großbritannien wahrscheinlich noch zwischen Schottland und England und Wales und Nordirland unterscheiden muss. Also von da aus, solche Idealisierungen sind sogar notwendig, aber sie sind in ihrer Begrenztheit zu reflektieren. Und damit, denke ich, komme ich zu einem Begriff des materialistischen Philosophieren als Balanceakt. Einerseits die Materialität, Begrenztheit, Voraussetzungsgebundenheit von Denken und Wissenschaft und politischer Praxis zu bedenken und zu begreifen. Andererseits aber auch zu begreifen, wie menschliche Praxis, menschliches Denken über diese Situativität und situative Rückgebundenheit hinaus reichen kann. Und tatsächlich so etwas wie Universalität, wie Wirklichkeit zu erreichen vermag. Geschichte heißt natürlich auch immer, etwas in Erinnerung zu rufen. Und das ist etwas anderes, als mit etwas zu argumentieren. Das heißt, Geschichtsschreibung, auch sozusagen philosophierende Geschichtsschreibung und Philosophieren, bleiben voneinander getrennt. Im Philosophieren, da bin ich relativ sicher, gilt das Penelope-Prinzip, was Nietzsche den ewigen Frühling der Amnesie genannt hat. Für diejenigen, die in der griechischen Mythologie nicht firm sind, Penelope hat jeden Nacht die Gewebe wieder aufgetrennt, die sie tagsüber gewebt hatte, weil sie nämlich den Freiern, die da um sie lagerten, versichert hatte, sobald sie das Gewebe fertig hätte, wäre sie bereit, sie zu heiraten oder einen von ihnen zu heiraten. Na, also dieses Penelope-Prinzip, dass man immer wieder die Gewebe auftrennt, die man gerade verfertigt hat, das gilt für die Philosophie, gerade wenn wir die über die Zeit hinweg betrachten. Es gibt gleichzeitig aber auch in der Philosophie etwas, was auch Nietzsche formuliert hat, die ewige Wiederkehr des Gleichen. Ja, das Verhältnis von Sein und Nichts, das Verhältnis von All und Einem, ne, finden wir sozusagen seit den Anfängen der Philosophie und immer wieder. Wobei ich nur da die Betonung darauf legen würde, dass es wäre falsch, historisch falsch zu glauben, dass es nur ein Verhältnis ist, was da immer wieder kommt. Das Verhältnis von All und Einem und das Verhältnis von Sein und Nichts oder Seienden und Nichtseienden sind verschiedene Verhältnisse. Und bei Aristoteles in der Kategorienlehre sind die übrigens auch alle nebeneinander aufgeführt und nicht aufeinander reduziert. Das ist sozusagen eine moderne Illusion zu glauben, all diese unterschiedlichen sozusagen elementaren Fragen lassen sich auf eine Frage reduzieren. Das, glaube ich, sollte man nicht den Autoren glauben. Ja?
Meinst du damit jetzt also, wenn Sie Nietzsches Diktum der ewigen Wiederkehr des Gleichen jetzt hier ansprechen, dass es nicht in der Tat so ist, wie es ja sozusagen den Anschein hat vom reinen Wortlaut her, dass es doch bedeutet, dass das identisch selbe immer unendlich sich wiederholt und nicht, dass das so in Variationen stattfindet, nicht wahr? Denn das ist doch das Merkwürdige an diesem Gedanken, der einen wirklich umtreibt, nicht wahr? Wiederkehr des Gleichen, und zwar ewige Wiederkehr des Gleichen, muss man das wirklich so verstehen, nicht? Denn ich meine, es gibt ja da irgendwo eine Stelle, da sagt er, ich weiß nicht, wo das ist, in Zarathustra, nicht? So wie wir hier an dem Portal stehen, da redet er mit einer Frau, nicht wahr? So werden wir uns dann sinngemäß, nicht wahr, immer wieder treffen. Also es erhebt doch irgendwie doch ab auf die Reproduktion oder auf die Wiederholung des identisch Selben in irgendeiner Form. Allein schon aus der Tatsache, die Zeit ist unendlich, die Zeit ist unendlich, die Materie ist endlich. Also, wenn die Materie in Bewegung ist, nicht wahr, kann es bei der Ewigkeit der Zeit ja nicht irgendwie immer ewig so weitergehen. Es muss irgendwann mal einen Rundumschlag, eine Umkehr, eine Umwälzung kommen. Es muss sozusagen einmal die Kreisfigur entstehen und da die Zeit unendlich ist, muss also diese Kreisbewegung auch unendlich sein.
Ja, da ich würde mal sagen, das ist ein schönes Beispiel für eine Reihe von philosophischen Problemen, die wir bearbeiten müssen. Erstens, die Gleichsetzung von Gleichheit und Selbigkeit bestreite ich. Zweitens, die These, dass die Zeit als solche ewig sei und unabhängig von der Welt existiert, bestreite ich. Drittens, die These, dass diese ewige Wiederkehr des Gleichen alles ist, was man über die Menschheitsgeschichte aussagen kann. Das ist nämlich auch bei Nietzsche impliziert. Und es gibt in der Menschheitsgeschichte erstens unterschiedliche Identitäten und die muss man von den prädizierbaren Gleichheiten unterscheiden. Und zweitens, also die Generationen sind eben nicht identisch, sondern die Menschen vor uns, oder wir sind auch alle nicht identisch, sondern jeweils selber jemand. Und das ist irreduzibel. Während in dieser nietzscheanischen Geschichtsphilosophie erstens dieses reduziert wird, ne, auch bis hin zu dem Punkt, dass ja dem Sklaven im Grunde keine Identität zuerkannt wird, sondern der ist einfach nur eine Funktion seines Herrn. Zweitens aber auch, dass mit diesem exzessiven Zeit- und Materiebegriff gearbeitet wird, der sich von Welt und Erfahrung völlig löst. Ich glaube, diesen Schritt muss man nicht machen. Ich habe aber trotzdem hier auf Nietzsche verwiesen, weil in der Tat gerade in der Philosophie die Wiederkehr des Gleichen, nicht desselben, die Wiederkehr des Gleichen offensichtlich zu beobachten ist. Also das gab es sozusagen vielleicht in meiner Generation besonders prägnant in der Form des Philosophen Strawson, der innerhalb der analytischen Philosophie und damit die postanalytische Philosophie begründet hat, die Wiederkehr metaphysischer Fragestellungen diagnostiziert hat. Und durchaus zu Recht. Das, was sozusagen in der platonischen, aristotelischen, scholastischen, neuzeitlichen Metaphysik behandelt wurde, nach dem Zusammenhang von allem, nach dem Verhältnis von Seienden und Nichtseienden, von Vielen und Einem. Diese Fragen tauchen in der Tat, aber in neuer Sprache, in neuen Begriffen, wieder auf. Man kann sie, ihre Gleichheit argumentieren, aber es sind nicht einfach dieselben Fragen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo auch dann kritisch sich von einer Philosophia per Ennis zu verabschieden ist. Der ewigen Philosophie, wie Jaspers sie diagnostiziert hat oder zu diagnostizieren geglaubt hat, die sich beständig dann in ihren Grundthemen und Grundaussagen wiederholt. Ich glaube, das kann widerlegt werden. Philosophie ist nicht perennis, sondern Philosophie ist historisch. Aber weil Philosophie niemals dazu kommt, ihre radikalen Fragen auch endgültig zu beantworten, und das unterscheidet sie in der Tat von den Wissenschaften, kommt sie immer wieder auf die gleichen Fragen zurück. Aber die gleiche Frage ist eben nicht dieselbe Frage. Das lässt sich auch an der Art und Weise, wie sagen wir, Thales die Frage nach dem Panther gestellt hat und wie wir heute die Frage nach Hegel, nach Hegel und Marx, die Frage nach der Totalität oder mit Althusser Unterscheidung zwischen Totalität und Ganzheit. Also da sind wir schon in einem anderen Medium und in der Lage, die Fragen anders zu stellen. Ich muss jetzt, glaube ich, mal auf die Uhr gucken. Es geht noch. Das heißt, wir müssen in der Tat in der Philosophiegeschichte bearbeiten, dass es diese ewige Wiederkehr, es ist natürlich eine historisch begrenzte ewige Wiederkehr, nämlich eine Wiederkehr in der Philosophiegeschichte, die ja nicht ewig ist und sozusagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte nur ein ziemlich kleiner Ausschnitt, selbst wenn wir die chinesische und indische und so weiter Geschichte dazu rechnen. Wir kommen nicht weiter als, sagen wir mal, 3000 Jahre zurück. Also die anspruchsvollsten Versuche, die Philosophie gewissermaßen ganz weit zurückzuverfolgen, bringen uns etwa auf 3000 Jahre vor heute. Und das ist bezogen auf die Menschheitsgeschichte eine Sekunde. Ich denke mir, hier hilft, sich klarzumachen, dass Philosophieren keine private Tätigkeit ist. Also Philosophieren ist nicht mein Grübeln, auch hier kann ich auf Wittgenstein verweisen, auf seine Argumente gegen Privatsprachen, mein individuelles Grübeln oder ihr individuelles Grübeln, sondern Philosophie oder Philosophieren wird es dann, wenn in der Tat Fragen, Thesen mit Argumenten belegt werden und so zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte werden. Also Öffentlichkeit ist konstitutiv für wirkliches Philosophieren. Und da steckt natürlich dahinter, dass wir, indem wir unsere Fragen und unsere Argumente öffentlich machen, gleichzeitig praktisch unterstellen, dass es etwas Gemeinsames gibt. Dass es möglich ist und erstrebenswert, auch wenn das immer mal wieder scheitern mag, sich mit anderen über diese Fragen zu verständigen. Sei es auch nur bis zu dem Punkt, dass man genauer versteht, wo denn die Differenz liegt. Aber diese, selbst dort, wo man sagt, es gibt hier unaufhebbare Differenzen, selbst dort wird man daran arbeiten, zu bestimmen, was denn eigentlich diese Differenz ist, um dann etwa auch entscheiden zu können, ob diese Differenz sozusagen tolerierbar ist, nicht tolerierbar ist, was es bedeutet, wenn sie nicht tolerierbar ist und so weiter und so fort. Das heißt, das reale Gemeinwesen, das geltende Konzept der Kunst und der Stand der Wissenschaften sind immer schon vorausgesetzt, in dem doppelten Sinne, dass sie existieren, und dass sie den Ausgangspunkt dafür bilden, dass wir wirklich zeitgenössisch philosophieren. Was natürlich anspruchsvoll ist und der Anspruch gewissermaßen in einer Person alles das im letzten, auf dem letzten Stand auch nur ahnungsmäßig zu wissen, den sollte man nicht ungeschützt vertreten. Aber ich bin schon länger dabei und war, sagen wir mal, im Bereich der Kunst würde ich mir da größere Zurückhaltung auferlegen als in den Bereichen von Wissenschaft und Politik. Aber das ist grundsätzlich die Voraussetzung. Das heißt, man kann auch einen Philosophen, der als solcher auftritt, immer kritisieren, indem man sagt, aber hast du denn überhaupt an den zeitgenössischen Stand angeknüpft? Philosophen, die sagen, das ist mir egal, ich habe bei Hegel was Interessantes gelesen und da gehe ich jetzt von aus, disqualifizieren sich eigentlich dann damit von selber. sondern man muss schon von ihnen verlangen, dass sie sagen, wie sie sich zu dem zeitgenössischen Stand in diesen Dimensionen verhalten. Ich denke, man kann von hier aus vielleicht auch die, wie ich denke, konversen Illusionen der analytischen und der kontinentalen Philosophien entschlüsseln. Die analytischen Philosophen haben die Illusion, dass es genüge, immer wieder der Fliege den Weg aus dem Fliegenglas zu zeigen. Aber das mag in der Wissenschaft, in der Philosophie und in der Kunst auch immer wieder gelingen. Das will ich gar nicht bestreiten. Also ich bestreite jetzt nicht, dass die analytische Philosophie etwas leistet. Aber es reicht nicht, um stabile Orientierung aufzubauen. Man kann nur sagen, das gibt es ja auch, ne? Philosophen kommen, werden gerufen, wenn Wissenschaftler sich verheddert haben, wenn Künstler nicht mehr in der Lage sind, darüber zu reden, was sie da eigentlich machen, oder wenn Politiker sozusagen stumm darauf verweisen, die Lage ist so, ich kann nicht anders, dann, was wir gegenwärtig durchaus immer wieder erleben, dann können Philosophen und Philosophinnen helfend eingreifen und sagen, da könnte man doch mal prüfen, ob das nicht mit dieser Unterscheidung aufzudröseln ist. Und das, denke ich, können sie auch. Aber was dabei eben nicht geleistet wird, ist sowas wie eine Orientierung, die auf über solche Ad-hoc-Lösungen hinausgeht. Also eine Reorientierung künstlerischer, politischer oder wissenschaftlicher Praxis kann man mit solchen analytischen Ad-hoc-Lösungen nicht leisten. Und da fällt mir dann ein, man kann über den Avenarius und den Mach vieles Kritisches sagen, aber die Physiker zu Anfang des 20. Jahrhunderts haben das gebraucht. Also ohne seine, ich glaube, Mach-Lektüre hätte Einstein seine Theorien nicht formulieren können. Also hier gab es eine zeitgenössische Hilfestellung, die dann wirklich in der realen physikalischen Theoriebildung eine Rolle gespielt hat. Deswegen sollte man diese Art von Hilfestellung, und das war eben mehr als bloß Ad-hoc-Betrieb, sondern das war tatsächlich der Versuch, einen umfassenden philosophischen Horizont zu entwerfen, der dann die neue Physik und die neue Mathematik in einen Zusammenhang stellte und damit von traditionellen Philosophien befreite. So etwas muss auch heute möglich sein. Und man kann natürlich sagen, dass das nicht die Form annimmt und annehmen muss, die in der kontinentalen Philosophie üblich ist, nämlich dass man sagt, das ist doch alles schon in der traditionellen Philosophie diskutiert und gelöst worden. Also einfach den Rückgriff auf die philosophische Tradition als gewissermaßen unaufhebbare Instanz und gewissermaßen das Hineinholen in das ewige Raunen dieser Tradition als Lösung philosophischer Probleme, wie das Hans-Georg Gadamer ja, denke ich, schon propagiert hat, das kann nicht die überzeugende Antwort sein. Und ich denke, demgegenüber müssen wir heute ein postanalytisches oder postkontinentales Philosophieren praktizieren, das dann in der Tat ein Element gegenwärtig noch des historischen Eklektizismus hat, dass man sowohl sich aus Leute aus der einen als auch der anderen Traditionslinie, die es ja immer noch gibt, bezieht und damit dann versucht, tatsächlich die philosophischen Aufgaben neu anzugehen. Und jetzt muss ich mal schauen, dass ich etwas beschleunige. Ich habe dann versucht, von hier aus, und das ist dann sozusagen dann der Überstieg, wo ich dann auch noch ein paar Bemerkungen zur Autobiografie machen möchte, die Figur des realen Philosophen zu charakterisieren. Ausgangspunkt: Charles Sanders Peirce hat an einer Stelle, die ich nicht mehr finde, behauptet, es sei wichtig als Philosoph, das zu wissen, dass man sich nicht selbst über die Schulter schauen kann, als Argument gegen die traditionelle Reflexionsphilosophie. Oder Ernst Jünger, der behauptet, wer sich selbst kommentiert, begibt sich unter sein Niveau. Was natürlich bei Ernst Jünger im Dienst eines Imponiergehabes und einer Überwältigungsrhetorik steht, die man dann damit sozusagen aufgeben würde. Und natürlich muss man das aufgeben. Man kann sagen, verstören, verunsichern und hinterfragen wären charakteristische Tätigkeiten radikale Philosophen. Das heißt, wenn man das sozusagen in einer mythischen Figur fassen will, der radikale Philosoph entspricht der Figur des Tricksters und nicht der des guten Gottes. Die Figur des materialistischen Philosophen, von dem Boyatos ja gesagt hat, dass er immer die Züge nimmt, die schon losgefahren sind, und aussteigt, bevor die Züge am Endbahnhof sind, kann man als älteren Bruder des radikalen Philosophen kennzeichnen. Der radikale Philosoph ist weder Philosophenkönig noch Priesterphilosoph, sondern ein verschwindender Mittler. Das Verschwinden ist natürlich nur ein relatives, weil er ist in Wirklichkeit natürlich immer noch da und versucht, wieder zu mitteln. Radikale Philosophie als Beruf, Philosophie als Beruf gibt es. Ob es radikale Philosophie als Beruf gibt, da habe ich so Zweifel. Ich selber kann da nicht als Exempel herhalten, weil ich bin hier nur Honorarprofessor und werde für das, was ich als radikaler Philosoph tue, nicht bezahlt, beziehungsweise kriege dafür, glaube ich, so 750 Euro im Jahr. Das kann man eigentlich nur als Portokasse bezeichnen. Also insofern ist die Frage, ist durch meine Existenz die Frage der radikalen Philosophie als Beruf nicht beantwortet. Ich denke allerdings, wenn man das ernsthafter diskutiert, es gibt sowohl eine akademische als auch eine außerakademische Professionalität von Philosophen. Und es gibt das Philosophieren als Zweitqualifikation. Und da hat, glaube ich, radikale Philosophie ganz gute Chancen. Ich habe nochmal versucht, ein paar Punkte zusammenzufassen. Ich muss jetzt ein bisschen schneller noch mich beeilen. Die Endlichkeit menschlicher Praxis als etwas, was radikale Philosophie bewusst praktiziert. Tätigkeiten werden unterbrochen. Man macht wieder weiter, man kommt zu einem vorläufigen Ende. Man zieht sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf, das berühmte Paradoxon des Münchhausen. Ich finde auch schön die Parabel vom Frosch im Milchglas, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ein Frosch droht im Milchglas zu ertrinken und strampelt. Und er strampelt und hört nicht auf zu strampeln. Das Strampeln führt nicht dazu, dass er aus dem Milchglas rauskommt. Aber er strampelt so lange, bis die Milch zu Butter geworden ist. Und dann aus dem Butterkloß, der auf dem Wasser schwimmt, kann er dann herausspringen. Das, finde ich, ist ein heroisches Bild für die Tätigkeit des radikalen Philosophen. Ich habe schon die Metapher der helfenden Hand auch ein paar Mal erwähnt. Die Metapher des Bastels mit Bordmitteln, die Metapher des Umbaus auf offener See, das Argonautenschiff wird ja auf offener See umgebaut, was viele vergessen haben. Und auch die Position, als radikaler Philosoph einer von vielen zu sein. Und das heißt, darauf setzen zu können, dass die Menge der vielen, die Multitude, dann auch vieles weitermacht und aufgreift, was man selber nicht mehr hinkriegt. Stichwort Philosophieren unter anderem. Radikale Philosophie bezieht sich immer auch auf das Philosophieren und Nicht-Philosophieren von anderen, die es als Dienstleistung und Hilfestellung in Anspruch nimmt, auf die guten Subjekte, auf die Wissenschaftlerinnen, die Künstlerinnen, die Politikerinnen. Und ist letztlich darauf angewiesen, dass diese anderen, auf die sie sich bezieht, erfolgreich sind. Und dazu kann es nur, kann radikale Philosophie nur helfen. Und insofern bleibt immer ein Ungenügen bei dem radikalen Philosophen. Nur als Stichwort Geschlecht und Begehren. Natürlich gilt das auch für radikale PhilosophInnen. Das ist ein unentwickelter Bereich, der zu entwickeln ist. Man kann schon sagen, man muss sich vom Gespenst des Bios Philosophicos verabschieden, das die Spätantike und hellenistische Antike informiert hat. Die radikalen Philosophen praktizieren ein Primat der Negation und leisten einen verschwindenden Beitrag, aber es bleibt so, das dicke Ende kommt noch. Die Rückkehr in die Zukunft ist die elementare Geste der radikalen Philosophen. Vielleicht könnte man sagen, die radikalen Philosophinnen sind Erwachsene im Sinne Freuds. Etwas fehlt, aber es geht dann doch. Und damit schließe ich für heute.